Herzlich willkommen zur neuesten Folge vom Selfie-Podcast, dem Selbsthilfe- und Gesundheitspodcast vom Gesundheitszentrum Göttingen e.V. Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Selfie-Podcast-Folge. Wir sprechen heute über Autismus und über Einblicke aus der Praxis. Wir haben wie immer einen tollen Gast, die Frau Rümenapp, die mit Menschen auf dem sogenannten Autismus-Spektrum arbeitet. Herzlich willkommen, Frau Rümenapp.
Herzlich willkommen, beziehungsweise schön, dass ich da sein darf.
Ja, wunderbar, schön, dass Sie da sind. Wollen Sie vielleicht kurz erzählen, wie Sie dazu gekommen sind, mit in Ihrem Fall jungen Menschen zu arbeiten, die eben mit Autismus-Diagnose zu tun haben?
Mhm, gerne. Ich bin von Haus aus eigentlich diplomierte Sozialwissenschaftlerin und systemische Therapeutin und bin jetzt seit fast genau zehn Jahren bei der IFAS in Göttingen beschäftigt und darf seit fast genau 10 Jahren mit autistischen Teilnehmern und Teilnehmerinnen arbeiten. Und zwar sehr konkret in der Berufsvorbereitung und in der Begleitung in unterschiedlichen Ausbildungsberufen.
Ja, das heißt, die jungen Menschen sind irgendwie zwischen 16 und 18 oder wie ist das?
Wir nehmen theoretisch ab 16 auf, nach oben offen. Der Durchschnitt unserer TeilnehmerInnen ist so bei Anfang, Mitte 20.
Ja, und die Einrichtung, bei der Sie arbeiten, heißt IFAS. Wofür steht das?
Das steht für Institut für angewandte Sozialfragen. Ist ein bisschen sperrig. IFAS ist, glaube ich, ganz prägnant und vielleicht auch nicht ganz unbekannt. Unser Bereich ist dabei nur einer. Also unser Bereich ist die berufliche Reha-Jugend. Wir haben eine Fachklinik unter dem IFAS-Dach für junge Menschen mit psychischen Erkrankungen. Wir haben medizinische Rehabilitation. Es gibt Wohngruppen der Jugendhilfe. Es gibt qualifizierte Assistenz. Ganz unterschiedliche Bereiche. Die Idee ist immer, Menschen mit psychischen Einschränkungen oder Erkrankungen oder Behinderungen in allen möglichen Lebenslagen weiterzuhelfen.
Ja, und wie sind Sie jetzt genau zu diesem Arbeitsfeld gekommen? Gibt es eine bestimmte Faszination? Wie ist der Hintergrund bei Ihnen?
Ich hatte, bevor ich bei IFAS angefangen habe, eigentlich gar keinen Bezug zum Thema Autismus. Mhm. Ich bin im Zuge meiner Ausbildung zur systemischen Therapeutin zu IFAS gekommen und durfte von Anfang an mit unseren autistischen jungen TeilnehmerInnen arbeiten. Und ja. Von Anfang an begeistert hat mich eigentlich, dass man in der Arbeit bei uns, bekannte Wege der pädagogischen Begleitung verlassen hat, anders denken musste, anders kommunizieren musste, um einen Zugang zu kriegen, um verstanden zu werden in dem, was wir wollen oder was ich will. Das fand ich von Anfang an super spannend und für mich selber eine Riesenherausforderung.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Können Sie vielleicht in ein, zwei Sätzen für unsere Hörenden sagen, was man denn genau unter Autismus bzw. Autismus-Spektrum-Störung versteht?
Genau, also ohne Fachperson zu sein, ja. Würde ich es zusammenfassen als tiefgreifende Entwicklungsstörung. Äußert sich bei uns häufig, ich erzähle das immer gerne aus unserer Perspektive, aus unseren Erfahrungen heraus, äußert sich bei uns sehr häufig als als Auffälligkeiten im Bereich der Kommunikation, dass man anders kommuniziert, auf anderen Wegen kommuniziert, dass man Informationen anders verarbeitet. Genau, es ist eine andere Verarbeitung von Informationen. So kann man es, glaube ich, ganz grundsätzlich zusammenfassen.
Mhm. Ja. Und man spricht ja von einem Spektrum. Warum Spektrum?
Ich glaube, früher ist man davon ausgegangen, dass die Kategorien oder auch die Symptomatik super klar ist und auf so ganz wenige Bereiche beschränkt. Und mittlerweile kommt man davon ab und sagt, das ist ein Spektrum. Bei uns ist das so, wir haben 10 Teilnehmende mit einer Autismusdiagnose und das sind 10 unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichen Bedarfen und mit ganz unterschiedlichen Stärken und Herausforderungen. Und die Diagnose haben zwar dann alle, aber beim einen ist sie mehr ausgeprägt, bei der anderen weniger. Das ist super unterschiedlich. Man darf sich da nie drauf verlassen, dass es immer wieder dasselbe Thema gibt.
Ja, so von bis, sagt man genau, ja so salopp. Von bis, ne? Genau. Ja. Und Sie haben auch schon ein bisschen angedeutet, dass Menschen mit Autismus ihre Umwelt anders wahrnehmen. Kann man das so sagen?
Ich vermute, dass man das so ganz grundsätzlich so sagen kann.
Ja.
Auch da aus unserer Erfahrung heraus wieder beim einen mehr, beim anderen weniger. Aber grundsätzlich kann man das, glaube ich, schon so sagen.
Ja.
Ja.
Und bestimmte Reize haben auch bei Menschen, bei diesen Menschen eine besondere Konsequenz oder bestimmte Reaktionen. Stichwort Reizüberflutung ist schon ein Thema.
Das ist ein großes Thema, auf jeden Fall. Das können Lampen sein, die in einem Raum einen Ton erzeugen, den ich gar nicht wahrnehme. Mhm. Das kann ein Flur sein, in dem kein Teppich ausgelegt ist und wo der Trittschall so laut ist, dass er jemanden von der Arbeit abhält, was ich auch wiederum nicht wahrnehme. Mhm. Das kann Gemurmel sein in der Klasse. Das kann alles Mögliche sein. Oder das Gepiepe im Supermarkt an den Kassen oder ein Gerasche, was sehr viel deutlicher und lauter wahrgenommen wird als das andere vielleicht, wo andere Filter sozusagen früher einsetzen. Genau, das kann aber auch das in Summe führt dann oft zu diesen Reizüberflutungen und führt oft eher dazu, dass man dann dicht macht.
Und kann diese Reizüberflutung artikuliert werden?
Ich würde sagen, auch das kommt wieder ganz drauf an. Also bei uns ist es häufig so, dass es in dem Moment eher schwierig zu benennen ist. Mhm. Man merkt dann nur so eine Überforderung, so ein, okay, hier läuft was nicht mehr rund. Und muss so ein bisschen auch konkret nachfragen oft, was ist denn jetzt das, also was genau ist das Problem, um das rauszufinden. Das hat was damit zu tun, dass Kommunikation sowieso in Stresssituationen oft schwierig ist.
Ja.
Es geht uns auch nicht anders. Ja. Ich nehme an, das geht Ihnen auch so manchmal. Natürlich, klar. Und bei unseren autistischen Teilnehmenden ist es häufig so, dass dann einfach gar nicht, man kann gar nicht formulieren, was gerade das Problem ist. Deshalb gehen wir häufig mit den Teilnehmenden ganz am Anfang diese ganzen Themen durch. Es gibt Teilnehmende, mit denen gehen wir einmal durchs Haus und gucken, an welcher Stelle stoßen die auf welche möglichen Reizquellen sozusagen. Ja. Und dann gucken wir immer wieder auch in den einzelnen Arbeitsbereichen, was können wir von vornherein vielleicht für alle schon einschränken.
Jetzt gibt es ja so ich nenne es jetzt mal die großen Reize, also Geräusche, visuelle Geschichten,
genau.
Aber ist es auch, kann es auch ein Geschmack sein?
Ja. Oder ein Geruch.
Oder ein Geruch oder etwas, was sich anfühlt mit der Haptik, das gibt es auch.
Ja, also es kann auch sein, dass das habe ich jetzt persönlich noch nicht erlebt, aber dass bestimmte Materialien auf der Haut nicht gehen, dass man die Kleidung danach auswählt. Oder dass man im Supermarkt in die Tiefkühlabteilung nicht kann, weil es da, oder in die Fleischwarenabteilung, weil es da zu doll riecht oder so. Ja.
Ja. Gibt es vielleicht auch besondere Stärken, die Menschen auf dem Autismus-Spektrum mitbringen, die ihnen auffallen, die erwähnenswert sind?
Ja, absolut. Absolut. Das ist unser Fokus, ist in der ganzen Arbeit mit unseren autistischen Teilnehmern und Teilnehmerinnen genau die nach vorne zu holen. Ne? Also ich bin der festen Überzeugung, dass jeder die sowieso schon mitbringt und der Zugang dazu oft einfach vielleicht noch nicht da ist und wir sozusagen so ein bisschen Wegbereiter sind, die Teams, die ich betreuen darf und ich, um diese Stärken nach vorne zu holen.
Ja.
Was wir ganz häufig feststellen, ist, dass unsere Menschen auf dem Autismus-Spektrum was wir kaum sehen, ist sowas wie, ich sag mal ganz salopp, blau machen. Gibt's nicht.
Ja.
Da gibt's einen Arbeitstag, da hat man um 8 da zu sein, dann kommt man um 8 und dann bleibt man, bis fertig ist und dann geht man so. Also so ein ganz anderes Verständnis von, ja, ich will es jetzt nicht Pflichtgefühl nennen, aber so eine Regelbewusstheit, ja, würde ich es vielleicht mal nennen.
Ja.
Was natürlich auch bedeutet, Abweichungen davon haben eine größere Auswirkung. Sehr genau, also wir haben viele, die sehr genau arbeiten, dann dafür vielleicht länger brauchen, aber super konkret und zielsicher sind. Generell, ich finde es total schwierig, das auf einzelne Sachen festzulegen, weil generell ich immer finde, es lohnt sich total, ins Gespräch zu gehen und so einen Zugangsweg zu finden.
Mhm.
Manche erzählen total viel und sind gar nicht zu stoppen, sozusagen, weil es so viel zu erzählen gibt. Und manche reden am Anfang gar nicht mit uns, manche TeilnehmerInnen. Und dann müssen wir erstmal rausfinden, wie kommen wir denn ins Gespräch?
Jetzt, wir haben ja gehört, das ist ein Spektrum, also sowohl als auch und von bis. Aber wenn jetzt bei Ihnen Menschen auf dem Spektrum einander begegnen, wie ist das? Also fühlt man haben die eine Verbundenheit und erkennen, ah, da ist jemand so wie ich, oder ist das nicht so und es ist trotzdem irritierend, befremdlich, wie auch immer?
Das ist eine gute Frage, die man auch wieder nicht pauschal beantworten kann. Da können wir uns schon mal drauf einigen.
Grundsätzlich
können wir gar nichts pauschal beantworten.
Natürlich, ja, ja. Aus Ihrer Erfahrung.
Ja, ja, genau. Also ich glaube, manchmal gibt es schon so ein gegenseitiges Erkennen.
Ja.
Vielleicht auch allein nur dadurch, dass man nicht teilnimmt an dem ganzen Smalltalk um einen rum, ja, sondern dass da zwei Personen sitzen, die beide nicht teilnehmen und die beide eher still sind. Vielleicht ist das schon manchmal ein verbindendes Element.
Ja,
also es gibt bei uns in der Berufsvorbereitung gibt es eine Gruppe, ein soziales Kompetenztraining heißt das, wo wir mit unseren autistischen Teilnehmenden über sowas sprechen, so Krankheit, Gesundheit, wie erkenne ich Stress und so weiter, aber auch darüber, wie knüpfe ich Kontakte, wie finde ich Freunde, wie spreche ich Menschen an.
Ja.
Und da zeigen sich häufig schon so ähnliche auch Verhaltensweisen oder ähnliche Sorgen, ähnliche Nöte, ähnliche Ideen, was kann ich tun.
Ja.
Vielleicht können wir dabei helfen, das auch für die Teilnehmenden untereinander ein bisschen mehr nach oben zu bringen, so, weil ich weiß nicht so recht, wie man dann.
Ja.
Ich glaube, es gehen nicht alle immer untereinander so sehr ins Gespräch darüber.
Ja, ja.
So, hey, du bist ja auch hier als Teilnehmer der Maßnahme.
Ist für einen Menschen mit Autismus eine Gruppe erstmal so eine Art Gefahr? Und man sieht vielleicht die Vorteile nicht. Ich weiß, es ist jetzt wieder verallgemeinert, aber wenn Sie das da einschätzen.
Das Stichwort Gruppe ist auf jeden Fall ein gutes und das wird auf jeden Fall sehr ambivalent wahrgenommen.
Ja.
Und das wissen wir auch.
Ja.
Wir machen es nichtsdestotrotz verpflichtend.
Ja.
Weil wir versuchen wollen, gerade das aufzugreifen. Also häufig ist Stichwort Einsamkeit, Stichwort Mangel an sozialen Kontakten.
Mhm.
Ich habe so viel zu erzählen, aber wie mache ich es? Und wie komme ich in Kontakt? Wie soll das funktionieren? Und wie halte ich Freundschaften und Verbindungen aufrecht?
Mhm.
Und so eine Gruppe kann sozusagen ein in Anführungszeichen erzwungener Grund und Boden sein, auf dem man das üben kann, ein Trainingsfeld.
Und natürlich ist es, eine Gruppe ist ja nicht nur für autistische Menschen eine Herausforderung, sondern auch für viele andere.
Genau.
Auf jeden Fall, na klar.
Das aber ist ja keine Frage. Es ist ambivalent.
Ja.
Und es gibt auch Teilnehmer bei uns oder Teilnehmerinnen, die davon gar nicht profitieren.
Mhm.
Das sind vielleicht auch diejenigen, die zum Beispiel schon in einer WG wohnen, in einer Gruppe wohnen und sich in der auch aufhalten. Dann sind sie noch in einer Gruppe irgendwo in einem Arbeitsbereich bei uns und dann noch eine Gruppe wäre zu viel, dann sagen wir auch, okay, dann nehmen wir jemanden da raus. Aber viele, obwohl sie es vielleicht am Anfang nicht zugeben würden oder nicht wüssten, profitieren langfristig schon davon. Das merken wir schon.
Ja.
Weil man einfach einen Austausch schafft, der sonst vielleicht nur schwerer in Gang kommen kann.
Was bei Ihnen auch wichtig ist und spannend ist, Sie arbeiten ja nicht nur mit Menschen auf dem Autismus-Spektrum, sondern haben beispielsweise auch junge Menschen mit ADHS.
Genau.
wo ich mir als Außensteher denke, da gibt es bestimmt spannende Situationen, wo beide aufeinandertreffen, auf den Gängen, wo auch immer, in der Cafeteria.
Ja, also genau, wir haben nicht nur diese beiden Störungsbilder bei uns, sondern natürlich auch Menschen noch mit ganz anderen psychischen Erkrankungen, mit Persönlichkeitsstörungen, mit Angsterkrankungen, mit Depressionsdiagnosen. Das kann auch mal eine bunte Mischung werden und die ist auch sicherlich nicht immer für jeden einfach, auf gar keinen Fall.
Ja.
Und dann müssen wir auch immer gut gucken, wie ist so eine gute Gruppendynamik. Deshalb gibt es bei uns die Gruppen für die autistischen jungen Leute separat.
Ja.
Wobei man sagen muss, dass viele, die mit einer Autismusdiagnose zu uns kommen, auch eine ADHS-Diagnose mitbringen. Also sowieso schon beide, ich sag mal, Elemente aus beiden Bereichen vereinen in sich.
Besondere Herausforderung wahrscheinlich.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Aber wir versuchen schon, das ein ganz kleines bisschen so in, zumindest in dieser Gruppenarbeit zu trennen.
Ja. Jetzt ist ja Ihre Arbeit, wenn ich das so ganz laienhaft umreißen darf, ähnlich wie eine Tagesstätte. Die Menschen haben eine Art Stundenplan, kommen also morgens nach Absprache bis nachmittags oder so und gehen dann verschiedene Gruppen durch und sind aber auch in Fachbereichen.
Genau, also wir haben ungefähr 50 bis 60 junge Leute in der Berufsvorbereitung. Da soll, ne, das Thema ist Berufsorientierung, Berufswahl treffen, Ausbildungseignung abklären, Praktika machen und dann vielleicht irgendwann in der Ausbildung starten.
Mhm.
Und dann haben wir nochmal zwischen 50 und 65, 70 Azubis, die wir betreuen.
Wow.
Die wir entweder selber ausbilden oder die wir in ihren Betrieben in der Stadt oder in der Region betreuen. Genau.
Mhm.
Und entsprechend, je nachdem, wo man in welchem Bereich man ist oder in welcher Maßnahme man ist, hat man genau ein Programm bei uns im Haus, man hat Berufsschule, man hat einen Betrieb, in den man regelmäßig muss. Man hat genau die Gruppenangebote, es gibt Einzelgespräche, es gibt einen Unterrichtsteil, den manche nicht so toll finden, weil wir Mathe und Deutsch machen müssen.
Okay.
aber genau, jeder kommt her morgens zu uns, hat einen Plan für den Tag und so in der Regel so zwischen 15.30 Uhr, 16 Uhr ist der Tag zu Ende.
Ja, jetzt haben Sie den Begriff Mathematik genannt.
Ja.
Da fällt mir natürlich sofort ein Vorurteil ein.
Ein Klischee. Die Streichhölzer.
Genau, dass also Menschen nicht nur ein Interesse haben an Zahlen auf dem Autismus-Spektrum, sondern auch eine gewisse Begabung. Wir denken an Filme wie Rain Man oder so. Was können Sie dazu sagen?
Das nennt man Inselbegabung.
Mhm.
Und ich glaube, ein Klischee war früher, dass die jeder autistische Mensch hat, diese Inselbegabung. Das stellen wir nicht fest. Das sagt auch überhaupt nichts über den Menschen aus, sondern das ist dann sozusagen zufällig ein besonderes Talent in einem besonderen Bereich.
Ja.
Wir sehen das, wenn die jungen Leute zu uns kommen und bestimmt oder man sagt auch Spezialinteressen haben. Wir haben zum Beispiel schon jemanden gehabt bei uns, der unwahrscheinlich viel über Kirchenglocken wusste.
Ach was.
In der ganzen Region, vielleicht auch im ganzen Bundesland, jede noch so kleinste Kirchenglocke kannte, wo kam die her, aus welcher Gießerei, wie alt war die, wer hat die da hochgezogen? Oder jemand, der sämtliche Züge auswendig kann, Fabrikate, Einsätze, Zugfahrzeiten, Fahrpläne. Sowas haben wir häufiger.
Und gibt es dann auch so ein Sendungsbewusstsein?
Ja.
Also, dass man nachpiekt und sagt, dafür interessiere ich mich und ich erzähle mal, aber es ist auch so ungefragt, Mensch, ich habe einen neuen Zug gesehen, das ist das und das Modell, der ist ganz selten, das gibt's schon.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ja. Ich finde das total interessant. Ich persönlich lerne wahnsinnig viel in solchen Gesprächen. Also wenn man das Sendungsbewusstsein nennen will, genau, dann ist es schon auf jeden Fall, wenn man das anspricht, dann gibt es ganz viel zu erzählen dazu. Es gibt auch junge Leute, die dann wegen besagter Glocken oder Zugbesichtigungen oder wir hatten, genau, es gab auch mal das Thema Stürme und da hat jemand Gewitter und Stürme beobachtet und dann war er auf einmal weg aus dem Fachbereich und dann hieß es am nächsten Tag, ja, da war ein Gewitter bei Hildesheim, da musste ich hin und musste mir das angucken und das fotografieren.
Also
es ist dann auch wirklich ein Grund, den Arbeitsplatz zu verlassen. Ja. Ja, genau, da gibt es ganz viele Geschichten, aber ich würde sagen, jetzt die wenigsten würden so in diese Rain Man-Richtung gehen. So. Auch da sind wir wahrscheinlich schon beim Thema Klischees so ein bisschen, ne? Wenn das jetzt schon reinpasst. Aber es, genau, es gibt ja auch dieses Klischee, autistische Menschen, die müssen alle in die IT und die wollen doch immer was mit Computern machen und so. Also dazu... Dazu können wir nicht so wirklich tragfähige Beobachtungen machen bei uns, weil das einfach...
Also es kommt driftet. Vor, aber es ist tatsächlich nicht irgendwie...
Aber es kommt genauso häufig bei allen anderen vor, auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, da geht es eher um... es geht um Aufgabenbereiche, die eine gewisse Struktur mitbringen, die eine gewisse Routine möglich machen, die auch ein gewisses repetitives Arbeiten möglich machen, wo vielleicht das Arbeitsumfeld auch an sich schon etwas ruhiger ist. Sowas, da würde ich eher sagen, das sieht man häufiger, aber jetzt nicht ein spezielles Berufsfeld oder ein spezieller Beruf.
Ja, das ist diese Autismus-Spektrum-Störung, sagt man, glaube ich, ist auch nicht an einem Geschlecht oder so gekoppelt, sondern das gibt sowohl als auch bei allen Geschlechtern.
Genau.
Ja, und es gibt aber drei Formen davon, kann das sein? Bei Grundformen des Autismus?
Sie meinen diese Asperger und so weiter. Genau, die nutzt man heute nicht mehr. Das Autismus-Spektrum hat sozusagen diese Grundformen ersetzt, weil man festgestellt hat, dass man das einfach nicht sauber einsortieren kann. Genau, also man würde jetzt auf jeden Fall sagen, auf dem Autismus-Spektrum.
Ja. Jetzt hat man ja als Mitarbeitender bei IFAS als, ich weiß nicht, ob es Bezugsbetreuer heißt, aber als Person eine Beziehung zu den Menschen.
Ja.
Was ist da besonders im Zugang zu diesen Menschen? Gibt es da überhaupt was, was man als besonders hervorheben kann?
Also ich habe die Arbeit, die Bezugsbetreuung, habe ich selber lange gemacht, bevor ich die Bereichsleitung übernehmen durfte. Und ich kann... von mir persönlich sagen, dass das Besondere immer ist, gewesen ist, und ich glaube, das ist für die Kollegen auch so, dass man den Zugang immer wieder neu schaffen muss. Also der ist nicht automatisch da, sondern man muss immer wieder sehr genau gucken, wer kommt da zu uns, wer sitzt vor einem, wie kommuniziert die Person, welche Wege muss ich vielleicht einschlagen, damit ich eher die Person erreichen kann.
Ja.
Vielleicht ist das am Anfang auch schriftlich. Vielleicht ist das auch per Mail.
Ja.
Vielleicht ist es auch nicht im Vis-à-vis, so wie wir jetzt sitzen, Blickkontakt einander gegenüber am Tisch, sondern wenn ich spazieren gehe und nicht direkten Augenkontakt halte, weil das auch schon wieder ein Reiz sein kann, der zu intensiv sein kann. Aber wenn ich mit der Person spazieren gehe, auf einmal erzählt die vielleicht ganz viel. Also das immer wieder von Neuem zu denken, immer wieder nicht davon auszugehen, dass man jetzt einmal das alles verstanden hat.
Ja.
Das wäre, glaube ich, ganz gut.
Und sie hat noch betont, dass es wirklich auch um Ressourcen und Fähigkeiten geht.
Ja.
Also nicht die Einschränkung oder die Problematik im Vordergrund stehen soll, sondern was ist möglich, was ist besonders, was ist auch positiv.
Das ist, genau, das ist natürlich unser Ziel. In dem Bewusstsein kommen aber die allermeisten Teilnehmenden nicht zu uns.
Ja.
Die sind erstmal gewöhnt, dass das Negative oder das Schwierige im Vordergrund steht.
Ja.
Alles, was nicht funktioniert hat, alles, was kompliziert war, die Regelschule, die Ausbildung hat nicht geklappt vorher oder das FSJ hat nicht geklappt oder lange in der Klinik oder. Und den Fokus zu verändern, da so ein Shift hinzukriegen auf das, was man vielleicht auch oft selber nicht als Stärke oder als Ressource erkennt, das ist eine unserer absolut wesentlichen Aufgaben.
Ja.
Und das erfordert auch Zeit. Also das ist vielleicht was wir ein bisschen pauschaler sagen können, dass wir mit unseren autistischen Teilnehmenden doch häufig mehr Zeit in Anspruch nehmen für eine Berufsvorbereitung als mit anderen Teilnehmenden. Weil einfach diese ganzen Prozesse langsamer ablaufen. Die brauchen mehr Zeit und mehr Geduld. Ja.
Das heißt, es ist auch schwierig zu sagen, ein durchschnittlicher Teilnehmer so und so für Monate oder Jahre da? Oder kann man das schon so ungefähr sagen?
Ja, wir können das von außen eingrenzen. Dahingehend, dass wir maximal 2 Jahre Zeit haben.
Vom Kostenträger sozusagen.
Für eine Berufsvorbereitung. und die meisten erstmal für maximal ein Jahr angemeldet werden und von der Arbeitsagentur und dann gucken wir, brauchen wir mehr Zeit, brauchen wir nicht mehr Zeit. Und es sind aber schon die autistischen Teilnehmenden, wo wir meistens auf die 2 Jahre gehen.
Jetzt sind ja die Menschen, mit denen Sie arbeiten, junge Menschen, auch gewisse ganz normale Entwicklungsprozesse finden da statt. In welche Rolle spielen da die Eltern?
Und eine riesengroße.
Ja.
Ja, also die Entwicklungsprozesse, die sowieso stattfinden bei jedem und jeder, das ist auch was, was man feststellen kann, vielleicht auch ein bisschen pauschaler in Anführungszeichen, ist, dass die bei unseren autistischen Teilnehmenden später stattfinden. Das heißt, wenn jemand mit 20 zu uns kommt, dann nehmen wir eher an, dass jemand in der Entwicklung noch ein bisschen, noch nicht 20 ist. Ich formuliere es mal so. Und eigentlich fast egal in welchem Alter, aber vor allem bei den jüngeren Teilnehmenden spielt das Elternhaus eine Riesenrolle. In der Regel ist es oder ganz oft ist es so, dass die Eltern sich 20 Jahre lang wahnsinnig bemüht haben, um ihren Sohn oder ihre Tochter in den Systemen unterzubringen, im Kindergarten, in der Frühförderung, in der Schule, mit der Schulbegleitung, dass die mit irgendwelchen Behörden zu kämpfen hatten, dass es keiner sehen wollte oder es keine Diagnose gab und die Eltern aber schon ganz lange den Verdacht haben. Die wissen immer schon, mit meinem Kind war irgendwas anders.
Ja.
Und die kommen dann irgendwann zu uns und die sind auf der einen Seite also oft total überlastet und angestrengt, weil sie so viel investiert haben. Und auf der anderen Seite können sie dann aber auch noch nicht so richtig das Ruder loslassen, wir total verstehen können.
Wie Eltern aber auch manchmal so sind,
ja,
ne, so grundsätzlich.
Voll, auf Klar. jeden Fall. Das trifft auch auf mich selber zu, bin ich mir sicher.
Ist menschlich, ne?
Genau, genau. Aber die Elternarbeit ist unglaublich wichtig für uns. Also wir versuchen sowieso immer, das ganze Umfeld mit einzubinden. Alle, die eine Ressource sind, außerhalb von IFAS, die sollen mit ins Boot.
Ja.
Das ist die Idee.
Ja.
Aber vor allem die Eltern, ja.
Ja, wenn wir uns jetzt so eine Sache rausnehmen würden, was ist denn so eine typische Herausforderung in Ihrem Berufsleben? Vielleicht auch noch aus der Zeit, als Sie mit den Menschen direkt gearbeitet haben, noch nicht in leitender Funktion waren.
Eine ganz typische
Herausforderung. Eine konkrete Situation. Also wir haben ja schon gehört, Pünktlichkeit und sowas ist weniger ein Themenkomplex, der problematisch ist.
Also ganz, ganz konkrete Herausforderung ist immer die Situation, wenn es in einem unserer Arbeitsbereiche oder im Praktikum Missverständnisse gibt, kommunikative Missverständnisse.
Ja.
Weil zum Beispiel der junge Mensch nicht formulieren kann in dem Moment, was er möchte, was er verstanden hat, was sein Bedürfnis ist. Oder dass er über eine Stressgrenze hinaus ist und die anleitende Person das auch nicht versteht und sagt, aber ich will doch jetzt nur, dass die Arbeit hier fertig gemacht wird. Oder dass ich habe hier eine Deadline. Und dann kracht das gegeneinander. Das aufzulösen ist eine totale Herausforderung.
Und da geht es eben auch nicht nur um ihren Teilnehmer, sondern natürlich auch noch um andere drumherum. Die
aber,
dann vielleicht auch nochmal Energiekosten oder wie auch immer da bespielt werden wollen.
Also das ist eine Übersetzungsleistung. Wir sind ganz oft Übersetzer.
Ja.
Oder wir versuchen uns als Übersetzer.
Ja, ja.
Die Frage ist, ob wir es immer so gut hinkriegen.
Ja.
Aber deshalb muss man sowohl den jungen Menschen irgendwie verstehen, was derjenige oder diejenige möchte und braucht. Und gleichzeitig auch der Arbeitgeber später, der es ja werden soll, das ist ja unser Ziel, dass jemand in den Arbeitsmarkt gehen kann und weiß, und was er kann und was er möchte und was er sucht. Und der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin auch versteht, was dieser junge Mensch braucht. Und gleichzeitig gibt es da aber auch ein eigenes Interesse. Also diese Verständigung hinzukriegen, an der Schnittstelle, da sitzen wir.
Und das wahrscheinlich nicht ohne.
Nee. Nee, gar nicht. Aber es ist auch total spannend. Und es ist immer wieder was Neues und immer wieder anders. Und auch wenn das Thema dasselbe ist, sind die Personen anders.
Ja.
und die Bedürfnisse sind anders und die Erwartungen sind anders.
Aber Sie sind schon angewiesen auf Kooperationspartner aus der Wirtschaft, sage ich jetzt mal so, die da eine Bereitschaft zeigen. Absolut. Ist das eine große Herausforderung, die Menschen zu überzeugen, mit ins Boot zu holen? Oder können Sie sich nicht beklagen und die Firmen sagen, vielleicht auch Fachkräftemangel als Hintergrund, wir können uns das vorstellen, was geht da?
Grundsätzlich machen wir eigentlich sehr positive Erfahrungen in der Region, in der Stadt Göttingen, in der Region, ich sag mal in Südniedersachsen, das ist ja so unser Bereich.
Ja.
Grundsätzlich machen wir da super positive Erfahrungen. Es gibt ein ganzes Netzwerk von Firmen, mit denen wir schon sehr, sehr lange zusammenarbeiten.
Mhm.
Aber da müssen natürlich auch immer wieder neue dazukommen. Und das ist auch eine Herausforderung, dieses Matching, wenn es dann in einem ersten Praktikum total schief läuft, sage ich jetzt mal, dann ist natürlich die Firma noch nicht überzeugt davon, dass es eine gute Idee ist, langfristig mit uns zusammenzuarbeiten. Das heißt, auch da ist eine super enge Begleitung der Firma notwendig.
Und beim Teilnehmer wahrscheinlich genauso.
Genau, ja, genau. Klar. Genau. Der traut sich oder sie traut sich mal in ein Praktikum und dann läuft es nicht. Und dann, okay, wie kriegen wir jetzt das nächste Praktikum hin?
Ja.
Obwohl die Erfahrung jetzt eine schlechte war.
Ja.
Aber grundsätzlich haben wir hier sehr, sehr viele sehr tolle Ansprechpartner und finden auch immer wieder neue, ich sag mal, Netzwerkpartner. Ich glaube, manchmal ist es auch okay, wenn es nicht klappt. Es ist auch nicht jeder Betrieb für jeden Interessenten passend. Der eine braucht einen größeren, der andere einen kleineren. Da müssen wir immer gut gucken, dass das passt.
Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie bei IFAS?
Seit fast 10, also jetzt im 10. Jahr.
Ja. Und erleben Sie da eine Veränderung, auch vielleicht im Umgang mit diesem Spektrum oder in der Wahrnehmung in der Öffentlichkeit?
Ja, also eine deutliche Verbesserung der Wahrnehmung auf jeden Fall. Der Umgang wird aus unserer Erfahrung heraus einfacher.
Mhm.
Also jetzt auf Firmen und Netzwerkpartner bezogen. Das Wissen wird zusehends mehr. Man trifft auch immer wieder auf an bestimmten Stellen auf so ganz grundlegende so ein Verständnis von, aber das ist ja wie bei Rain Man oder jemand, der sich nicht vorstellen kann, dass es ganz einfach ist, mit autistischen Menschen zusammenzuarbeiten und der denkt, das ist eine Riesenherausforderung und der kann ich mich nicht stellen, davor habe ich Angst, das gibt's auch. Aber ich würde schon sagen, dass das sich deutlich verbessert hat.
Ja.
Ja.
Wir haben ja jetzt schon an ein, zwei Punkten über Klischees gesprochen. Nehmen die Teilnehmer diese Klischees als Klischees wahr in ihrem Alltag? Und ist das problematisch?
Da würde ich mich, glaube ich, ein kleines bisschen zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich jetzt ja oder nein sage.
Mhm.
Ich kann mir vorstellen, dass bestimmte Klischees auch als solche ankommen.
Mhm.
So ganz klassische, diese Rain Man-Geschichte, die wird sicherlich, werden viele unserer Teilnehmenden auch, wird denen auch klar und bewusst sein. Aber kommt immer ein bisschen drauf an.
Es wird auch nicht bewusst eingearbeitet in die Arbeit mit den Menschen in Gruppen oder so.
Nee, wir versuchen grundsätzlich wenig mit den Diagnosen im Alltag zu machen. Wir müssen es wissen, damit wir wissen, wie wir gut, also auf welche Art und Weise wir vielleicht gut in Kontakt kommen.
Ja.
Aber wir versuchen schon, da keinen Stempel auf die Stirn zu
setzen.
Mit dem kommen viele und den wollen viele auch eher loswerden.
Ja.
Genau.
Ja. Wir kommen schon so langsam zum Ende. Was würden Sie denn Eltern raten, die gerade eine Diagnose bekommen haben für ihre schulfähigen Kinder, 15, 16, 17, 18, was würden Sie den Eltern raten? Wo das kann man bestimmt hingehen?
Ja.
Oder wer ist da Ansprechpartner? Ja. Gibt es da was?
Auf jeden Fall ein super herausfordernder Moment.
Ja.
Für viele vielleicht auch ein bisschen erleichternd, weil sie dann endlich einen Namen haben, sozusagen für das, was los ist. Also sehr, sehr gute Ansprechpartner sind natürlich immer die Autismuszentren, Autismustherapiezentren.
Mhm.
Hier in Göttingen gibt es eins an der UMG. In der Region gibt es einige. Das sind auf jeden Fall sehr gute Ansprechpartner, weil auch immer oder oft Elternberatung schon Teil der grundlegenden Arbeit da ist. Uns kann man immer ansprechen, natürlich. Mhm. Unser Fokus jetzt in meinen Bereichen ist natürlich die Berufsorientierung, die Ausbildung, aber auch wenn es darum geht, erstmal zu sortieren, auch wer ist denn Kostenträger vielleicht, ne? Können wir auf jeden Fall weiterhelfen. Wenn es die Kinder oder Jugendlichen in dem Alter sind, dann gibt es auch häufig an den Schulen eine Berufsberatung, die sich auch vielleicht schon mal so ein bisschen in die Richtung auskennt. Mhm. Die Kinderärzte natürlich, beziehungsweise die Diagnose wird ja gestellt von einem Psychiater oder einer Psychiaterin.
Ja.
Idealerweise sollten die auch über Kontakte verfügen.
Ja. Ja, okay, genau. Und da sind wahrscheinlich auch so Begriffe wie Akzeptanz und Aufklärung einfach sehr, sehr wichtig, ja, für die Betroffenen, wenn, ja, man dieses Wort Betroffene, ja, nehmen möchte.
Ja.
Ist ja nicht unumstritten,
ja,
aber auch für die Eltern natürlich.
Absolut.
Oder für das Umfeld generell.
Ja, genau.
Also
absolut,
auch Geschwister oder,
ja,
oder.
Aber wir stoßen auch immer wieder auf Familien, wo die Diagnose gar nicht neu ist, sondern schon, keine Ahnung, 2, 3, 4 Jahre alt. Und die jungen Leute damit schon sich sehr viel mehr auseinandersetzen mussten und dann die Eltern eigentlich noch gar nicht so richtig sich damit auseinandergesetzt haben. Was aber total notwendig ist, damit man das Ganze ja versteht.
Ja, klar.
Stichwort Akzeptanz würde ich jetzt noch nicht erwarten in dem Moment, wo ich eine Diagnose bekomme, sondern die wird dann wahrscheinlich hart erarbeitet, die Akzeptanz.
Auch Geduld, ein großes,
Geduld,
großer Begriff.
Genau,
ne?
Genau.
Klar.
Und das ist natürlich was, was jemand, der 10, 15, 20 Jahre lang für sein Kind gekämpft hat, vielleicht auch manchmal nicht hat oder, ne, irgendwie leer gelaufen ist.
Mhm.
Also bei uns gibt es immer offene Ohren.
Ja.
Wir versuchen immer irgendwie auch in den Fällen weiterzuhelfen und weiter zu vermitteln.
Ja.
Ja.
Wenn wir so einen Ausblick haben wollen, wie so in Zukunft der Bereich Inklusion und Unterstützung von Menschen auf dem Spektrum aussehen könnte, was würden Sie sich wünschen von der Gesellschaft oder Politik oder wenn wir mal groß denken möchten?
Ganz viel.
Ja.
Ein Riesenstichwort in dem Zusammenhang muss Barrierefreiheit sein.
Ja.
Es geht nicht um Rampen, es geht nicht um Stöcke und es geht nicht um extra trainierte Hunde, sondern es geht um Barrierefreiheit im Denken, dass man, und das bezieht sich nicht nur auf Autismus, sondern auch auf jemanden mit einer Depression oder mit einer Angsterkrankung, dass man versteht, dass Leute, die mit einer psychischen Einschränkung zu kämpfen haben oder Behinderung zu kämpfen haben, die sind angewiesen auf Akzeptanz und auf Verständnis aus der Gesellschaft. Das verstehe ich unter Barrierefreiheit im Kopf. Die fängt da an und die fängt bei den anderen an. Ganz konkret ein Beispiel wäre, Vorstellungsgespräche zu ersetzen durch alles andere, was sinnvoller ist. Vorstellungsgespräche, okay, für autistische Menschen. Ich stelle es mir als so einen ziemlichen Super-GAU vor. Man,
ja,
geht irgendwo hin, man,
ja,
weiß nicht, wer da sitzt. Man kriegt offene Fragen gestellt. Erzählen Sie mal was aus Ihrem Leben. Was soll man darauf antworten? Man muss sozusagen in einer Situation seine Stärken nach außen kehren, die in einer sozialen Situation, Interaktion, die einem völlig unbekannt ist und wo man alles andere wahrscheinlich tun möchte oder vielleicht für viele gilt, als das, was da von einem gefordert wird. Das,
ja,
ist eine total unpassende Situation.
Ja.
Es wäre viel besser, wenn man zum Beispiel Probearbeiten könnte, wenn man einfach zeigen kann, was man kann, warum man sich da vorstellt, und das bewertet wird und nicht diese eine halbe Stunde, in der man performen,
ja,
soll wie jemand,
ja,
der nicht auf dem Autismus-Spektrum ist.
Und es ist wieder auch aus meiner Sicht ein gutes Beispiel dafür, wie Barrieren, die da sind, nicht immer sichtbar werden.
Ja, absolut.
Ja, also man auch, jemand im Rollstuhl, da sieht,
ja,
jeder sofort,
genau,
dass jemand bestimmte Sachen nicht leisten kann.
Ja.
Und ganz oft bei psychischen Erkrankungen ist es nicht sichtbar,
genau,
und wird dann unterschätzt,
ja,
wie auch immer.
Genau.
Und das ist dann wieder ein Beispiel dafür. Genau.
Es ist auch immer die Frage, schreibe ich es in meine Bewerbung oder schreibe ich es nicht rein?
Spannend, ja, stimmt.
Ne? Mache ich es, dann mache ich mich angreifbar. Weil vielleicht jemand schon von vornherein sagen könnte, ach nee.
Ja.
Darf er natürlich nicht offiziell sagen, aber,
ja, ja,
könnte er ja intern sagen.
Aber das ist auch was, wo Sie ganz konkret mit den Menschen an den Bewerbungen feilen.
Ganz konkret.
Und das auch ein Thema.
Ja, absolut. Das liegt auf dem Tisch und wir überlegen bei jeder Bewerbung, macht es Sinn, das zu sagen, ja oder nein? Mhm. Ich würde jetzt mal ganz grundsätzlich sagen, es hat mein Freund von mir so schön formuliert, der hat gesagt, wenn ich als Arbeitgeber was nicht weiß, dann kann ich auch nur Fehler machen, weil ich es nicht weiß.
Ja.
Der ist aber auch sehr wohlwollend gegenüber Bewerbern und Bewerberinnen. Mhm. Aber es ist schon, wenn man die Erfahrung gemacht hat, stigmatisiert zu werden, dann setze ich mich nicht hin und schreibe in so eine Bewerbung meine Diagnose rein.
Ja, ja.
Also auch da wünscht man sich sehr, sehr, sehr viel mehr Verständnis und grundlegende Akzeptanz schon einfach dieses Zustandes. Es ist halt einfach so und man kann das nicht ausblenden, nur wenn man Leute dann vielleicht aussortiert oder nicht haben möchte, die irgendeine psychische Einschränkung haben. So.
Kommen wir wieder zurück zur Aufklärung und Akzeptanz im Prinzip.
Genau, ja, genau. Genau.
Jetzt abschließend vielleicht auch noch mal ganz konkret an unsere Hörerinnen und Hörer, wenn Sie eine Sache mitgeben könnten für den Umgang mit Menschen auf dem Autismus-Spektrum. Ich weiß, wir sprechen vom Spektrum von bis, aber gibt es denn vielleicht ein, zwei Sachen, die es auf jeden Fall gilt zu vermeiden?
Zu vermeiden? Vorurteile. Also ich weiß, die treffen wir alle, aber verabschiedet euch von Rain Man.
Ja.
Denkt nicht mehr an ihn.
Ja.
Was man auf jeden Fall mitbringen sollte, und das gilt pauschal, endlich mal pauschal für alles, neugierig sein.
Ja.
Es verbirgt sich oft so viel hinter diesem Begriff und hinter diesen vielleicht anfänglichen Kommunikationsschwierigkeiten, hinter dem kleinen bisschen mehr an Geduld, was man vielleicht mal mitbringt, um wirklich in Kontakt zu kommen. Und da sind so viele Stärken, so viele Ressourcen dahinter. Ja. Neugierig sein ist das Allerbeste.
Ich merke, Sie sind lösungsorientiert und das ist ja auch richtig so. Genau, wunderbar. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und für diesen spannenden Einblick in Ihre Arbeit. Und wünsche Ihnen alles Gute und ich danke den Hörenden. Frau Rümenapp, ich danke Ihnen alles Gute.
Sehr gerne. Danke und vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Ja, es war uns eine Ehre, es war sehr spannend. Und an die Menschen da draußen, gerne in den Austausch gehen. Wir werden entsprechend auch Kontaktdaten von IFAS, falls es da Neugierde gibt oder Menschen sagen, das könnte was für uns und unsere Kinder sein, mit anführen in den Shownotes und sonst alles Gute da draußen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.